der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich eine Folge für euch, die Nummer 2 zum Thema Wochenbett ist. Und hier soll es heute voll und ganz um dein Baby gehen. Welche Situation hat dein Baby in deinem Bauch gehabt oder noch aktuell? Und wie ändert sich das, wenn es auf die Welt kommt? Das heißt, mir soll es heute wirklich um Wissenvermittlung gehen und darum, dass du hier dich ein Stück weit vorbereitet fühlst auf das, was dich mit deinem Baby erwartet. Und wie ihr meinen Podcast kennt, geht es natürlich auch hier nicht nur um technische Dinge, sondern auch im Endeffekt um die Bindung zu eurem Baby. Viel Freude, Inspiration und Spaß bei diesem Podcast. Ja, das Baby, dein Baby. Es ist ein Phänomen, dass man in der Schwangerschaft immer so ein grobes Bild davon hat, was dich jetzt erwartet oder ja, wie das Baby aussieht. Dieses Bild ist auch sehr geprägt mittlerweile von Ultraschallbildern, die man so bekommt. Man fragt sich, welche Ähnlichkeiten wird es mit dem Papa haben, mit der Mama haben. Also man macht sich vorab so ein Bild und dann kommt die große Überraschung und das große Aha, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Aber welche Besonderheiten bringt dein Baby jetzt mit? Was für Bedürfnisse hat es primär? Und ja, welche Veränderungen passieren in den ersten Tagen und Wochen? Darauf möchte ich jetzt heute hier eingehen. Starten möchte ich mit einem wunderschönen Zitat, was hier mir in die Hände gefallen ist und wie ich finde, was sehr gut passt. Ich denke, warum es so gut passt, wird eher gegen Ende des Podcasts immer klarer werden. Also es geht los, ist ein Zitat von Henry Miller, der gesagt hat, in dem Augenblick, in dem man einer Sache seine volle Aufmerksamkeit schenkt, und sei es nur ein Grashalm, wird sie zu einer einzigen, wunderbaren und großartigen Welt. Und wie ihr vielleicht schon von der ersten Episode der Wochenbett-Trilogie mitnehmen konntet, ist es ja so, dass diese erste Zeit mit dem Baby, diese erste Zeit als Mama eine ganz, ganz besondere ist und ganz viel Aufmerksamkeit verdient aus meiner Sicht und auch sie diese Zeit damit zu etwas Wunderbarem und Besonderem wird. Also hier schärfen wir mal den Blick für dein Baby in dieser Folge. Ja, welche Situation hat dein Baby jetzt aktuell im Bauch, wenn es noch im Bauch ist? Oder mit welcher Startposition geht dein Baby in die große, weite Welt? Im der Gebärmutter hat das Baby immer die ähnliche Temperatur, es hat immer warm. In der Gebärmutter ist ein regelmäßiges Geräusch da, durch das schlagende Herz der Mama, durch die Strömungsgeräusche rund um der Gefäße. Es ist ein Gluckern da, weil der Magen der Mama Geräusche macht und es ist eher nur im Feuchten, weil es im Fruchtwasser schwimmt und hat da so eine ständige Umhüllung, sozusagen eine ständige Begrenzung und fühlt sich im Großen und Ganzen einfach sicher. Es wird auch fast immer irgendwie bewegt, außer wenn die Mama schläft, aber dann gibt halt diese Geräusche, diese Wärme, dieses Umhülltsein gibt eine gewisse Sicherheit. Das Baby kennt im Bauch keinen Hunger, keinen Durst. Es scheidet noch nicht aus, außer Pipi, also noch keinen Stuhlgang. Und Es gibt einen Kreislauf, dass der Urin mit dem Fruchtwasser sich vermischt und auch dann zum Teil wieder getrunken wird. Also das ist so die Ist-Situation im Bauch. Jetzt wird dein Baby geboren und kommt in eine Welt, die plötzlich sehr viel kälter ist, riesig ist. Also es fühlt sich, also es hat plötzlich keine Wände mehr, keine Begrenzung mehr. Es sind komplett andere Geräusche da, es sind lautere Geräusche da, dieser Puffer ist nicht mehr da. Das alles so ein bisschen wie in so einer Blase, weniger laut rüberkommt, sondern die Gespräche sind laut, es gibt andere Geräusche, Radio, Fernsehen, Handy, was auch immer. Und all das prasselt plötzlich auf euer Baby ein. Was ich ja schon auch beim Thema Stillen angesprochen hatte, bei der Episode, einen guten Stillstart, den kann ich gerne nochmal hier verlinken unter dieser Folge. Es geht am Anfang darum, dass man in ein rasches Bonding kommt. Also idealerweise ist es natürlich schön, wenn die Mama ihr Baby direkt selber hochnehmen kann nach der Geburt, es sehr warm und kuschelig direkt auf der Brust Haut auf Haut halten kann und man so in den ersten Stunden in ein schönes, nahes Kennenlernen von außen sozusagen eintauchen kann. Wenn es nicht möglich ist, braucht ein Baby als allererstes was kuschelig Warmes an Kleidung oder an Decke. Aber da genau sind wir Hebammen auch sensibilisiert, uns drum zu kümmern, falls dein Baby zum Beispiel mit einem Kaiserschnitt geboren wurde. Ja, jetzt ist dein Baby auf der Welt und ist per se unreif. Das klingt jetzt so komisch, aber es ist einfach so, wenn man vergleicht mit anderen Säugetieren, und wir sind ja im Grunde auch Säugetiere, wir stillen unsere Babys oder sind dafür gemacht, die Milch zu geben und legen auch keine Eier. Also unser Baby schlüpft nicht aus einem Ei. Und es ist ja so, dass bei so gut wie allen anderen Säugetieren oder einem Großteil der Säugetiere die Babys auf die Welt kommen und schon zum Beispiel sich so entfalten können und so groß und ausgebildet sind, dass sie zum Beispiel selber komplett an die Zitze der Mama gehen können. Also zum Beispiel Vergleich, ein Fohlen kann sich schon strecken, stellen und auch der Mama hinterher tapsen. Auch unsere Babys können das grundsätzlich. Also sie können, das könnt ihr, wenn ihr möchtet, mal googeln. Es gibt dieses Stillen, was besonders gut nach der Geburt funktioniert, dass man dem Baby wirklich die volle Zeit lässt, alleine an die Brustwarze zu robben. Das machen sie, also wenn man sie auf der Brust liegen hat, dann haben die Kinder ganz, ganz feine Instinkte und spüren und wissen, wohin muss ich. Allerdings ist es bei uns Menschen halt so, dass diese Reize, diese Impulse so arg von äußeren Dingen überlagert werden, dass das meistens immer schwerer funktioniert, je älter das Baby ist oder je länger das Baby auf dieser Welt ist. Aber beim Bonding sieht man das immer wieder, dass das Baby wirklich alleine zur Brustwarze robbt. Nun ist aber die Mama ja nicht immer direkt unter dem Baby. Ideal ist es schon in den ersten Tagen, wenn das Baby ganz viel auf der Haut getragen wird, gehalten wird. Aber genau, wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, die Mama läuft herum, dann kann unser Baby, unser Nachkommen, können sich nicht einfach selbst drum kümmern, komplett der Mama zu folgen und für ihr Essen zu sorgen. Und das ist halt der große Unterschied zu vielen anderen Säugetieren. Der Grund dafür liegt darin, dass das Gehirn sich von uns Menschen so rasch entwickelt hat, dass der Kopf immer größer geworden ist. Und man in den Jahrtausenden Jahren der Menschheitsgeschichte irgendwann wusste, oder die Natur wusste, okay, wir müssen diese Babys früher gebären, sonst passen sie nicht mehr durchs Becken. Genau, also das ist alles sehr, sehr, sehr schlau von der Natur ausgedacht. Was aber zur Folge hat, dass unser Baby, also dein Baby, sehr, sehr auf dich angewiesen ist, auf die liebevolle Begleitung, das Erkennen der Eltern, was braucht es, ja, viel mehr angewiesen ist als vielleicht ein anderes Säugetierbaby, was dann sich ein Stück weit selbst um seine Bedürfnisse kümmern kann. Was sind denn jetzt die Bedürfnisse deines Babys? Im Grunde das, was es im Bauch auch erfüllt wusste, ganz, ganz unbewusst wusste, ein kleiner Versprecher hier. Also im Bauch hat sich alles ganz automatisch ergeben und auch jetzt hat dein Baby das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit, zu wissen, dass es nicht allein gelassen ist, dass es gehalten ist. Also dein Baby hat das Bedürfnis, auch ein Stück weit bewegt zu werden, dass das aus dem Bauch erkennt, dabei zu sein. Dann hat es natürlich die klaren Bedürfnisse wie Hunger, Durst, dass sich dieses Bedürfnis lässt sich dann durch das Stillen oder durch das Füttern erfüllen. Es hat ein klares Saugbedürfnis, also das ist einfach aus der Natur her so ergeben, hat sich so ergeben, weil die Babys mit Reflexen auf die Welt kommen, im Saugen. Und durch das Saugen findet Beruhigung statt, findet dieses Ich kann mich ernähren statt. Und das ist ein ganz elementares Bedürfnis von Babys. Es hat natürlich das Bedürfnis auszuscheiden und sich auch dann wieder wohlzufühlen. Also im Grunde hat es das Bedürfnis nach einer frischen Windel. Genau. Und im großen Gegensatz im Bauch hat es natürlich jetzt auch das Bedürfnis, warm zu kriegen. Also warm eingepackt zu sein, kuschelig, sich vielleicht auch wieder begrenzt zu fühlen. Also da werde ich noch mal beim Thema Kleidung drauf eingehen. Es hat das Bedürfnis, in einer Hülle wieder zu sein. Also es beruhigt Babys einfach sehr, sehr gut. Genau, starten wir direkt mal mit dem Essen, würde ich sagen. Das ist so das, was für viele vielleicht offensichtlich ist. Babys haben am Anfang einen sehr, sehr kleinen Magen. Wie gesagt, mehr dazu im Thema Stillbeginn. Könnt ihr euch nochmal inspirieren lassen und ein bisschen Wissen holen, wenn ihr da mehr eintauchen wollt. Der Magen ist sehr klein, das heißt auch die Muttermilch ist darauf abgepasst, da kommt am Anfang keine Riesenmenge, aber das Kolostrum und das Kolostrum hat ganz viel Kalorien, ganz viel Immunstoffe, das boostert euer Baby sozusagen, deswegen ist so das Anfangsstillen, das wie so ein Kick an Energie und an ja, sicher sein für diese Welt, wenn man das so formulieren kann. Und dieses Kolostrum hilft auch, dass der erste Stuhlgang so in Gang kommt, also dass der Darm anfängt, diesen angesammelten Stuhlgang im Bauch auszuscheiden. Und dann kommt das Kindspech, also das ist so das Besondere, dass der erste Stuhlgang ganz, ganz schwarz ist, meistens sehr fest ist, der ist wirklich wie zäh, wie kann sich vorstellen, wie so ein ganz zähes Gummi oder Lakritz, ja, finde ich einen guten Vergleich, und der mag erstmal raus aus diesem Bauch und manche Babys, denen fällt es ganz, ganz leicht und andere müssen schon ganz schön viel damit kämpfen, dass das jetzt ausgeschieden wird. Oftmals hilft es, wenn das Baby in den ersten Stundentagen sehr häufig beziehungsweise einfach in seinem Bedürfnis regelmäßig angelegt wird, weil das Kolostrum da seinen Anteil dabei hat. Genau, die Babys nehmen die ersten Tage immer ab. Also es gibt fast kein Baby, was nicht wenigstens ein paar Gramm verliert. Das liegt daran, dass sie ja vorher im Fruchtwasser leben und jetzt die Haut so eine Idee eintrocknet, weil sie vorher eh so ein bisschen aufgeschwemmt war. Und da sie dieses Kindspech Mekonium auch genannt, verlieren. Das heißt, fast jedes Baby nimmt ab, da die Milchmenge, dieses Kolostrum einfach sehr wenig an Menge ist, was aber wirklich zu diesem Babymagen passt, denn der ist am Anfang eher so groß wie so eine Murmel und dehnt sich erst. Ich mag noch darauf eingehen, wie sich der Stuhlgang in den ersten Tagen verändert, mit dem Verändern der Muttermilch, also mit dem Mehrwerden und Übergang in die weißere, reifere Frauenmilch, wird auch der Stuhlgang anders und wird dann immer heller bis hin zu Ocker, Gelb, Orange und immer flüssiger. Also Babystuhlgang ist unter Umständen wirklich wie Durchfall, kann ganz, ganz normal bis zu zweistündlich sein, also bis zu 10-mal, 12-mal am Tag sein, in größerer Menge, in kleinerer Menge. Also da gibt es ganz viele Varianten. Ein Baby, was viel ausscheidet, hat in der Regel auch gut was zu essen, also bekommt gut mit Muttermilch. Also es ist ein gutes Zeichen, wenn da mehrere Stuhlgänge über die ersten Tage kommen. Interessant ist, dass es dann in der Regel nach mehreren Wochen, vielleicht 3 bis 4 Wochen, sich manchmal so einpendelt, dass die Babys dabei bleiben oder zu einmal am Tag Stuhlgang übergehen oder dass sich sogar das alles eher ein bisschen ansammelt und dass ein vollgestilltes Baby dann bis zu nur einmal die Woche oder einmal in 2 Wochen Stuhlgang haben kann. Das ist alles normal. Sehr spannend, aber jedes Baby hat das ganz individuell. Also kein Baby ist da wie das andere. Ein Baby, was mit der Flasche ernährt ist, sollte idealerweise einmal am Tag Stuhlgang haben. Sonst spricht man da unter Umständen schon von Verstopfung. Je nachdem, wie sehr es damit kämpft. Alle 2 Tage wäre wunderbar, spätestens. Bei einem Stillbaby spricht man da einfach nicht von Verstopfung, weil es da alles sein darf und sein kann. Genau, dann die 2. Ausscheidung, das Pipi machen, ist auch ein bisschen besonders, weil in den ersten 2 Tagen kann es sein, dass dein Baby nur einmal Pipi macht oder 2-mal und dass sich erst dann mit der Veränderung der Muttermilch sich da mehr Urin bildet. Das ist auch wieder geschuldet dem, dass es natürlich ja vorher schon Pipi gemacht hat und nun nicht so viel Flüssigkeit mehr aufnimmt, wie vielleicht auch im Bauch. Also nicht mehr durchgängig Fruchtwasser trinkt, sondern jetzt ja nur immer wieder dieses Kolostrum oder wenig Säuglingsmilch über die Flasche. Das heißt, da kommt einfach nicht so viel, das ist völlig normal. Aber auch hier in den ersten Tagen, nach 3 bis 4 Tagen, sollte es sich so einpendeln, dass die Windeln immer schwerer werden, immer voller werden. Und da gibt es so eine Statistik, dass ein gut genährtes Baby ungefähr alle 20 Minuten Pipi macht. Bei manchen sieht man das sogar noch häufiger. Und dann sieht man, okay, die Flüssigkeit, die auch zugeführt wird, ist da ausreichend. Dann sieht man es auch an einem klaren Pipi. Es kann am Anfang sein, bis die Muttermilch sich eingependelt hat, dass das Pipi auch so ein bisschen gelblich sein kann, wie wir das von uns Erwachsenen auch kennen. Also der Urin ist einfach konzentrierter. Und es kann sich manchmal so ein bisschen Ziegelmehl da bilden. Das ist so ein bisschen, ja, wirklich wie Ziegelmehl, so ein rotes, krümeliges Zeugs, was da mit dem Urin ausgeschieden wird und was dann in der Windel zu finden ist. Es ist nicht bedenklich, das kann mal so auf dem Tiefpunkt des Gewichtes sozusagen auch sein. Und mit zunehmender Muttermilch gibt sich das auch wieder. Genau, jetzt habe ich hier ganz ausführlich die Ausscheidungen besprochen. Wie gesagt, zum Thema hinein, also Milch und so weiter, gehe ich in einer anderen Podcast-Folge ein. Was sind jetzt noch seine Bedürfnisse? Ja, es hatte im Bauch warm und es hatte im Bauch wirklich so das Optimale für die eigene Haut, für das Drumherum. Und da ist es jetzt so, dass natürlich dein Baby unter Umständen schnell ausgekühlt ist. Das heißt, aus meiner Sicht macht es Sinn, entweder den Wickeltisch da zu haben, wo es gut warm ist, also im Bad zum Beispiel, oder das Kinderzimmer sehr hoch heizen, oder idealerweise hat man auch eine Wärmelampe, dass das Baby nicht ganz so erschrickt, wenn es jetzt nachts oder auch tags, also auf jeden Fall nackig gemacht wird. Das ist da sehr angenehm für den Wickelvorgang ist. Und es mag warm angezogen sein, das heißt, es ist Body eigentlich immer muss, dass der ganze Körper auch so ein bisschen komplett bedeckt ist, eine gute warme Körpermitte hat dein Baby. Die Windel ist natürlich da auch eine Idee. Es gibt auch viele andere Ideen, aber da würde ich vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Ist mir jetzt gerade gekommen, denn es gibt ja nicht nur die Pampers oder die Papierwindeln, Wegwerfwindeln, sondern es gibt ja Stoffwindeln. Es gibt da ganz viele Varianten. Vielleicht macht auch die Kirstin eine Folge dazu. Die hat nämlich da eine Fortbildung oder eine Ausbildung zugemacht zum Thema alternative Wickelmethoden. Denn es gibt auch noch das Abhalten. Also es gibt so viele Dinge, die man noch als Variante wählen kann. Ja, also Windel, Buddy. Und dann braucht es mindestens noch eine Lage mehr, also noch einen Strampler, noch einen Pullover. Ich empfehle immer meinen Müttern, Eltern, die ich in Betreuung habe, dass man sich so vorstellen kann, so mindestens eine Lage mehr als wir, weil das Baby sich einfach erst ein bisschen an die Temperatur gewöhnen muss. Dann haben sie einen großen Kopf, also vom restlichen Körper viel Anteil des Kopf. Das heißt, gerade kleine Babys profitieren davon, dass man ihnen auch noch ein Käppchen anzieht. Vielleicht sogar sowieso in den ersten 1 bis 2 Tagen auch alle Babys. Und ein gutes Indiz ist zu schauen, wie fühlt sich denn der Nacken an vom Baby. Wenn der Nacken kühl ist, hat der Baby auch kalt. Wenn der Nacken eher schwitzig ist, ist es vielleicht zu warm angezogen. Was zum Beispiel auch passieren kann, wenn man synthetische Kleidungsstücke anzieht, weil dann der Austausch, dieses Abschwitzen nicht so richtig möglich ist. Also von daher empfehle ich dir 100% Baumwolle oder sogar Wolle, Seide. Es ist sehr, sehr wertvoll, Wolle und Seide deinem Baby zu gönnen. Es ist sehr viel kostspieliger, aber es kommt halt am ehesten wirklich so einer guten Kleidung nahe. Also möglichst Finger weg von allem Synthetischen. Auch bei Deckchen ist auch sehr wichtig. Ne? Also wenn dein Baby irgendwo liegen sollte, Deck ist immer zu. Auch wir sogar im Hochsommer mit 32 Grad, wenn wir uns eine dünne Decke ist eigentlich immer hilfreich. Und auch dein Baby braucht immer ein Deckchen über Tag. Ansonsten in der Nacht, sobald dein Baby schläft, das kann man auch über Tag natürlich machen, ist es viel sicherer. Das Thema Schlaf, Gesundheit oder Sicherheit, wenn es im Schlafsack schläft. Also Deckchen nur über Tag, wenn du es im Blick hast, wenn du in der Nähe bist. Und ansonsten ein Schlafsäckchen. Oder es gibt auch so Pucksäckchen, wo die Füße einfach so ein Stück weit strampeln können, wie im Schlafsack auch. Aber es gibt so einen Gummizug über dem Bauch, finden die Babys oft auch sehr angenehm. Alternativ, und da kommen wir jetzt rüber ins Thema Sicherheit, kann man das Baby auch pucken. Oh, Toddel. Also pucken. Und pucken heißt hier, dass man das Baby in einem Tuch, es gibt extra fertige Pucktücher mit Klett oder aber auch zum Wickeln, was so ein bisschen leicht elastisch ist, aus Baumwolle, das Baby so ein bisschen eng einpackt, auch die Arme mit dazu nimmt, um so ein bisschen dieses Gefühl von Enge wiederherzustellen, wie es das aus dem Bauch kennt. Und viele Babys lassen sich so sehr, sehr gut beruhigen und kommen so ein Stück weit besser runter. In vielen Kulturen ist das immer so gewesen, dass man die Babys gepuckt hat. Also kenne ich auch aus meiner Ausbildung, gerade jetzt Richtung Russland, ist es so, dass die Babys viel gepuckt werden. Aber auch in Südamerika ist es ganz, ganz üblich. Da werden die Kinder zum Teil wirklich im ersten halben bis dreiviertel Jahr gepuckt, um ihnen auch Sicherheit zu vermitteln. Ja, ist auch kein Nachteil. Also das ist auch manchmal so, dass wir als Erwachsenes das Gefühl haben, oh, ich puck mein Baby, ich raube ihm damit so die Freiheit. Aber wenn ihr das vergleicht nochmal mit der Situation im Bauch, vermittelt es halt eher eine Idee Sicherheit. Denn das ist ja unsere Idee. Unser Baby kommt auf die Welt und hier ist ein Bettchen und da ist das Beistellbett und hier ist die Wiege, dass ein Baby sich gerne ablegen lässt. Aber das ist meistens so ein Stück weit Krux, denn die Babys sind ja gewöhnt, viel bewegt zu sein, weil sie im Bauch waren. Das heißt, auch das vermittelt ihnen eher Sicherheit. Und da braucht das Baby oft diesen Körperkontakt, diese Nähe, nochmal den Herzschlag, möchte gehalten sein, möchte nah bei der Mama sein, gerne Haut auf Haut sein. Also das vermittelt dem Baby ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn das viel gegeben ist, muss das Baby auch grundsätzlich weniger weinen. Weil jetzt kommen wir hier Richtung Bedürfnis auch dazu, wie kann sich euer Baby ausdrücken? Im Grunde ist es so, so wichtig, gut hinzuschauen. Also wenn ich nochmal auf das Zitat zurückkomme, es ist so wichtig, dass euer Baby spürt, dass ihr es seht und auch so wichtig für eure Kommunikation, für eure Bindung, wenn ihr auf euer Baby schaut und nicht so eine Idee davon habt, so und so hat das Baby zu funktionieren. Also es ist so lohnenswert, dass du in den ersten Tagen ganz viel Zeit verbringst mit einfach nur hinschauen, beobachten, schauen, welche Zeichen gibt es mir. Babys können nämlich auch so viel mehr als nur schreien. Also sie schreien in verschiedenen Arten, je nachdem, welche Bedürfnisse sie haben. Da gibt es nächste Woche noch mehr dazu zum Thema Babylaute. Und wer da mehr Interesse hat und einsteigen möchte, bekommt dann nächste Woche ganz viel Input. Und es macht auch andere Geräusche. Es zeigt dir mit seinem Verhalten, wo es hinschaut, wie es sich mit den Händen bewegt, welche Körperspannung es hat, wie es ihm geht. Also da gibt es ganz viele Zeichen, die dein Baby auch aussendet. Wenn du aber eher so diese Idee hast von, jetzt hat es gegessen, jetzt ist es sauber, jetzt hat es keine Bedürfnisse mehr, dann kann schon sein, dass das Baby einfach viel schreien muss, weinen muss, weil es ja doch noch Bedürfnisse hat. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgensein, nach Bewegung. Vielleicht muss dein Baby noch aufstoßen. Also da ist noch so viel mehr als dieses Abhaken von so einer Liste. Genau. Worauf ich noch eingehen möchte, weil das eine ganz häufige Frage im Wochenbett ist oder da auch jeden Tag neue Effekte auftauchen können und viele Eltern ein Stück weit verunsichert sind, ist das Thema Haut. Denn die hat in den ersten Tagen wirklich so viele Varianten. Ne? Dein Baby kommt auf die Welt, war wie gesagt vorher im Wasser. Und was sich in den ersten 10 Tagen oft einstellt, je nachdem, wann dein Baby zum Entbindungstermin hingeboren ist, also wenn die Babys übertragen sind, also später als dem Entbindungstermin kommen, stellt sich das oft früher ein, ansonsten unter Umständen auch später, schält sich die Haut beim Baby. Also ich sage immer, das ist wie, als würden sie wie so eine Schlange sich einmal häuten. Das ist auch bei jedem Baby unterschiedlich stark ausgeprägt, aber kann schon sehr, sehr krass wirken, weil die einmal die Haut abwerfen sozusagen. Und das ist gar nicht schlimm, völlig physiologisch. Und man kann das Ganze natürlich ein Stück weit mit einem Öl unterstützen. Es wird damit nicht weniger, aber man gibt so ein bisschen Rückfettung, ein bisschen Pflege an die Haut zurück. Dann kennt der ein oder andere vielleicht schon das Thema neugeborenen Ikterus. Das ist die Gelbfärbung der Haut, also fast 50% aller Babys haben das. Das resultiert daraus, dass die roten Blutkörperchen, die das Baby im Bauch benutzt hat, um Sauerstoff zu transportieren, jetzt abgebaut werden müssen, weil es jetzt andere Blutkörperchen hat, rote Blutkörperchen hat. Und da kommt wieder so ein Stück weit das Thema Unreife mit rein. Die Leber, die Niere ist da nicht so flott, die ist noch nicht so ausgereift, das komplett sofort zu erledigen. Und dann baut sich oder sammelt sich dieses Bilirubin in der Haut ein. Das ist in einigen Fällen auch behandlungsbedürftig. Da hat die Hebamme, da hat die Kinderkrankenschwester, wenn ihr in der Klinik seid, einen Blick drauf. Ansonsten ist es oft auch so, dass es alleine weggeht. Höhepunkte läuft so um den 5. Tag. Bedenken hat man dann, wenn das Baby durch dieses Bilirubin schon müde wird. Also das sind dann Negativzeichen oder weitere Symptome, dass dieser Wert zu hoch ist, nicht mehr trinken mag, damit auch nicht mehr genügend ausscheidet. Und wenn das Baby nicht mehr ausscheidet, dann kann natürlich auch dieses Bilirubin nicht ausgeschieden werden. Also da hat die Hebamme einen Blick drauf. Wenn ihr keine Hebamme in der Nachsorge habt und ihr beobachtet dieses Verhalten am Baby, dass es gelb ist, also einfach gelblich von der Hautfärbung her und auch nicht mehr trinken mag, nur noch platt ist, müde ist, dann sollte man auf jeden Fall auch im Zweifelsfall in die Kinderklinik gehen, um diesen Wert kontrollieren zu lassen. Also das ist eines der häufigsten Risiken, vielleicht auch in den ersten Tagen nach der Geburt, ein erhöhter Bilirubinwert. Also die Gelbfärbung der Haut. Wobei die per se nicht ein Problem ist, wenn das Baby gut trinkt und auch vielleicht eine Hebamme da ist, die das abschätzen kann, wie arg ausgeprägt ist es jetzt. Genau, also im Zweifelsfall eher vorstellen in der Klinik oder beim Kinderarzt. Dann haben viele Babys in den ersten Tagen Milien. Das sind so kleine weiße Punkte auf der Nase oder im Gesicht. Das ist auch völlig normal, geht in relativ rascher Zeit auch wieder vorbei. Und wenn dann dieses Schälen vorbei ist, dieses Gelbsucht unter Umständen vorbei ist oder fast vorbei ist, diese Milien vorbei sind, man so denkt, jetzt kann man gut Bilder machen zum Beispiel, also sehe ich immer wieder, dann kommt die große Hormonumstellung beim Baby und sie bekommen ihre erste Akne. Also fast jedes Baby hat ungefähr Start so nach 2 Wochen Babyakne. Manche sehr, sehr im Gesicht, viele am ganzen Körper, manchmal wirklich sehr krass ausgeprägt, dass man sich Sorgen machen muss fast, dass es sich jetzt entzünden könnte. Also so wie man es vielleicht selber aus der eigenen Pubertät kennt, sprießen da die Pickel. Was soll man da tun? Im Grunde kann man einfach auch Muttermilch drauf tun. Das ist sehr entzündungshemmend für vielleicht besonders rote Stellen. Auch da sanft pflegen und schauen, dass man da einfach nicht viel manipuliert. Ne? Genau. Jetzt auch die Haut nicht zusätzlich austrocknen über ständiges Waschen. Es ist auch eine ganz physiologische Hautveränderung und geht mit der Zeit weg. Vielleicht auch jetzt noch ein kleiner Nachtrag. Was tue ich denn beim Bilirubin? Was kann ich denn da positiv noch bewirken? Also bei der Gelbfärbung der Haut. Das schieße ich jetzt hier noch hinterher. Habe ich es vorhin vergessen. Licht hilft, den Bilirubinwert auch abzubauen, also das Baby ins Licht hinterm Fenster stellen, nicht in die knalle Sonne, auch da schauen. Ne? Wenn es gut warm ist, kann man es ja gut im Body auch mal strampeln lassen, dass viel Licht an die Haut kommt. Das hilft, dass es abgebaut wird. Und ein häufiges Stillen, also viel Flüssigkeitsangebot, hilft halt, dass mehr Pipi stattfindet und dann auch das Bilirubin besser abgebaut werden kann. Also es sollte dann schon spätestens nach 3 Stunden gestillt werden, das Baby, dass man jetzt da nicht wartet, immer bis es von selber kommt, sondern mehr es animiert, dass es trinkt, trinkt, trinkt. Genauso viel auch zum Bilirubin als kleiner Nachtrag. Ja, was man auch immer wieder bei Babys beobachtet, dass sie wund werden. Das ist logisch. In der Gebärmutter war alles noch safe. Ja, da waren auch nicht so viele Stoffe an die Haut vom Baby gekommen. Jetzt ist es so, dass auch uns ja die Werbung sagt, hier, diese Feuchttücher sind komplett ohne irgendwelche Zusätze und so weiter. Aber auch mit dem ersten Varianten der Muttermilch kommen neue Stoffe in den Körper, die ausgeschieden werden und auch sich über den Stuhlgang äußern. Also zum Beispiel sehr saure Dinge können Wundsein verursachen. Aber es kann halt auch sein, dass einfach euer Baby, weil es eine sehr sensible Haut hat, was grundsätzlich alle Babys haben, aber manche mehr, manche weniger, eine Schwierigkeit hat die Haut, also dieses ständig auch in der Wegwerfwindel eingepackt sein, gibt ja auch so eine erhöhte Temperatur, ein Milieu, ne, was immer warm ist, was immer feucht ist. Also das kann schon sein, dass es dem ein oder anderen Baby sehr zu schaffen macht. Und da reicht es vielleicht manchmal nicht, einfach nur Wundschutzcreme aufzutragen, die vermeintlich Wundsein schützt. Also im Grunde ist es eigentlich nur eine Creme, die man anwenden sollte, wenn das Baby schon wund ist. Also sonst ist es eigentlich nicht zu empfehlen, permanent zu cremen und schon anzuwenden, sondern wenn das Baby dann eine rote Stelle hat, dann auf jeden Fall das verwenden und auch Luft an den Po lassen. Also das ist einfach auch so, so wichtig, denn wenn man es immer wieder schnell einpackt und ja, wie ich schon gesagt habe, das Baby nach 20 Minuten wieder Pipi macht, wird es wieder feucht, wird es wieder nass. Viele Wegwerfwindeln ziehen das zwar schon wieder weg, dieses Pipi, aber gerade der Stuhlgang setzt sich da halt auch immer wieder drauf. Ne? Das heißt einfach da möglichst viel Luft dran lassen, lange Wickelphasen, wenn nicht dein Baby ganz viel weinen muss dabei, also auch da mal strampeln lassen. Muttermilch hilft auch da. Muttermilch ist der absolute Wunder, das Wunderwerk. Ob eine verstopfte Nase, ob ein schmieriges Auge, ob ein Nabel, das ist ja auch, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, wie das mit der Wundheilung vom Nabel aussieht. Auf alles kann man Muttermilch machen, weil es halt so viel Immunstoffe enthält. Es ist so wertvoll. Ja, also wund sein, auch da einen Blick drauf haben. Also nochmal zum Thema, schaue ich mein Baby wirklich an? Nehme ich mir Zeit? Babys brauchen Zeit. Also es ist einfach so, dass diese erste Zeit mit dem Baby im Wochenbett ganz ideal dafür gedacht sind, dass du dich auf dein Baby einlässt und es genau beobachtest, um es kennenzulernen, um seine Besonderheiten rauszufinden, seine Individualität. Denn es ist halt nicht wie so ein neues Auto, was wirklich wie von der Stange funktioniert und man da vielleicht auch nur in der Gebrauchsanweisung nachlesen kann, sondern es ist ein kleiner, individueller Mensch, der mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen hier auf die Welt kommt und auf dich trifft, auch mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen. Also auch da nochmal der Impuls, und dazu werden wir in der nächsten Folge zum Thema Wochenbett wird da noch mehr kommen, dass du auch auf deine Bedürfnisse natürlich achtest, aber auch, dass dein Baby jetzt plötzlich ein ganz eigener Mensch ist mit seinen Bedürfnissen. Ja, Thema Heilung des Nabels. Also die Nabelschnur wird ja direkt im Kreißsaal gekappt, meistens von den Papas, und dann ist der Nabel auch noch so ein bisschen feucht, groß, und an dem kann man ganz gut beobachten, wie dann mit den ersten Tagen, da das die Feuchtigkeit rausgeht, wie der so abtrocknet und immer härter wird. Und in der Regel braucht er schon so seine 5 Tage bis 3 Wochen, bis er abgefallen ist. Idealerweise macht man da gar nicht viel dran. Ich als Hebamme komme im Wochenbett mit Rose-Teebaumöl-Essenz. Das ist so das, was ich immer mal am Nabel anwende, gerade wenn der so ein bisschen schmierig ist, was völlig normal ist in der Wundheilung. Oder wenn er so eine leichte Rötung aufweist. Ansonsten Finger weg vom Nabel. Es gibt extra Nabelpuder, wenn er jetzt sehr feucht sein sollte, auch mufflig riechen sollte, kann man das anwenden. Aber im Grunde hat das die Hebamme parat, wenn ihr eine Hebamme habt. Also jetzt auch kein Babypuder ganz normal da drauf machen, das ist auch ganz wichtig. Oder auch, wie gesagt, was sich aneignet, ist die Muttermilch, wenn man das Gefühl hat, boah, der Nabel, irgendwie ist der nicht so richtig gut. Wobei halt viele so generell so ein Thema mit dem Nabel haben, weil er einfach einen gewissen Ekel auslöst, dann sowieso lieber die Hände weglassen. Und wenn du dir Gedanken machst, dass was mit dem Nabel nicht stimmen sollte, auch da lieber mal zum Kinderarzt gehen, deine Hebamme kontaktieren. Denn es ist halt erstmal eine offene Stelle gewesen in den Körper deines Babys und muss halt jetzt erstmal heilen. Dieser offene Bereich, der ist ja verschlossen durch die Nabelklemme, die manchmal in den ersten Tagen abgemacht wird, oder man wartet einfach, bis der Nabel abfällt, dass sie dann zusammen mit dem Nabel stumpf abfällt. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Hebammen in der Klinik oder zu Hause das handhaben. Wie der Nabel von der Form her ist und wie der Nabel ganz am Schluss aussieht, kann man wirklich erst sagen, wenn er ganz verheilt ist. Also das kann schon manchmal 6 Wochen dauern, bis man sieht, oh ja, so hat sich jetzt der Nabel entwickelt, so wird wohl der Hautnabel aussehen. Ja, jetzt muss ich mal meinen Spick Spickzettel gucken, ob ich noch irgendwelche Themen habe, die ich hier nicht aufgegriffen habe. Aber ich glaube, jetzt ist ganz viel hier mit dabei. Absolut wichtig, dass das in keinster Form vollständig ist. Also das ist das, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, was ich immer wieder im Wochenbett weitergebe, was ich zum Teil im Geburtsvorbereitungskurs mit anbringe. Und ihr vielleicht jetzt davon profitiert, dass ihr es jetzt hier im Podcast hört und euch eine Idee vorbereitet fühlt, wenn das Baby geboren ist. Oder aber auch, wenn ihr da reinhört und sagt, ist das denn normal? Ja, die Christina hat es gesagt, es ist normal. Genau, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben wollt. Vielleicht gibt es ja was, was fehlt, was euch hier ja direkt aufgefallen ist. Dann meldet mir das gerne zurück und ich kann da vielleicht näher drauf eingehen. Wenn euch Ideen kommen, worüber ich eine Folge machen soll, dann meldet euch gerne. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir eine Mail. Also ich bin einfach furchtbar dankbar über jede Rückmeldung, die hier kommt, wenn ich mitbekomme, dass ihr den Podcast hört. Und was mir ein Riesengeschenk macht, ist, wenn du eine Rezension bei iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es Apple Podcast, hinterlässt. Denn damit wird einfach mein Podcast eine Idee bekannter. Und natürlich auch ein Riesengeschenk ist, wenn du einer Freundin oder werdenden Eltern oder Eltern den Podcast teilst, einfach schickst per WhatsApp, per Mail, was auch immer, per Nachricht, dass sie darauf aufmerksam werden, dass es mich gibt, dass es hier Informationsfluss gibt, Inspiration gibt und somit einfach mehr wissen, dass es mich gibt und uns hier gibt mit diesem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag dir. Alles, alles Liebe. Deine Christina.